Herzlich willkommen zum neuen Podcast des VFF. Heute mit aktuellen Themen zur Corona-Pandemie, die wir im Interview mit Dr. Ute Teichert besprechen. Frau Dr. Teichert ist Leiterin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, kurz BVÖGD. Der BVÖGD ist Sondermitglied im VFF und kann so seinen Mitgliedern den qualifizierten juristischen Service des VFF anbieten. Bis zum 24.11.2021 gilt die derzeitige Arbeitsschutzverordnung. Was müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten?
Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde ja nochmal aktualisiert und es sind nochmal ganz wichtige Punkte auch festgehalten. Grundsätzlich, glaube ich, sollte man in jedem Betrieb, davon gehe ich aus, dass es das auch jetzt schon gibt, natürlich Hygienepläne vorhalten über die Betriebsabläufe und auch dort die wichtigsten Maßnahmen einarbeiten zum Schutz der Mitarbeitenden, was jetzt Pandemievorsorge angeht. Das ist nichts Neues, aber ist nochmal wichtig, dass das jetzt sich jeder Betrieb auch vor Augen hält, dass das notwendig ist, damit auch jeder nachgucken kann, was muss ich eigentlich machen, wenn ich zur Arbeit gehe oder wie muss ich mich verhalten, was sind die Regeln, die bei uns gelten. Dann ist drin geblieben in der Arbeitsschutzverordnung, dass auch ein Angebot für Schnelltests gemacht werden muss, und zwar für alle Mitarbeitenden, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder genesen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man im Betrieb nachfragt, ob Impfschutz besteht oder nicht. Allerdings gibt es keine Auskunftspflicht der Beschäftigten.
Sie sprachen vorhin davon, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten auch weiterhin Selbsttests zur Verfügung stellen müssen. Inwieweit macht das Testen bei geimpften Personen überhaupt Sinn? Ist die Virenlast nicht zu gering, um eine Infektion nachweisen zu können?
Grundsätzlich muss man nochmal wissen, Impfung ist was anderes als Testen. Und man muss hingucken, welche Tests sind im Einsatz und wie verwendet man die. Auch eine Impfung schützt ja nicht 100% vor einer Infektion. Wir haben ja mehrfach jetzt auch gehört, dass es Impfdurchbrüche gibt. Das heißt, Personen, die geimpft sind, erkranken. Die erkranken meistens nicht so schwer. Aber sie können tatsächlich auch das Virus weiterverbreiten. Von daher muss man auch sagen, egal ob geimpft oder genesen, auf jeden Fall macht Testen Sinn, damit man nämlich nicht unerkannt und unentdeckt das Virus weiterverbreitet. Dann gibt es noch die Diskussion darum, ob die Viruslast ausreicht, wenn man geimpft ist. Das ist natürlich eine spekulative Frage, weil die einzelnen Tests auch unterschiedlich sind. Insofern ist es sehr schwierig zu sagen, man sollte gar nicht testen, das wäre falsch, denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sowohl Menschen, die geimpft sind, als auch getestet einen Virusnachweis haben, und die würden uns sonst durch die Lappen gehen. Es kann aber tatsächlich sein, je nach Test, den man anwendet, dass der eine Test da eine höhere Sensitivität hat als der andere. Das muss man in der Tat wissen. Das heißt, man kann mit dem Testergebnis auch nicht 100% sicher sein. Man hat immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor da drin. Aber durch regelmäßige Tests bekommt man ja einen Überblick über die Lage. Wenn mal einer oder vielleicht auch zwei positiv sein sollten, das ist ja ein Alarmzeichen. Und wenn ich gar nicht teste, kriege ich dieses Alarmzeichen gar nicht mehr mit. Denn wir wissen ja auch, dass nicht alle erkranken, die positiv getestet sind. Und die kriegen auch nicht alle Symptome. Das heißt, da könnte quasi das Virus sich unbemerkt durchschleichen. Und die einzige Chance, die wir haben, es zu entdecken, ist tatsächlich, indem wir breitflächig testen.
Neu bei der Arbeitsschutzverordnung ist ja unter anderem, dass Arbeitgeber nun verpflichtet sind, ihre Beschäftigten zur Erkrankung und auch zur Impfung zu informieren. Haben Sie hier eventuell einen Tipp, auf welche verlässlichen und auch für den Laien gut verständlichen Informationen Arbeitgeber verweisen können?
Es gibt ja verschiedene Kampagnen zur Aufklärung über Impfungen und Impfstoffe. Das Bundesgesundheitsministerium hat ja die Kampagne Ärmel hoch entworfen. Die haben auf ihrer Seite vom Bundesgesundheitsministerium umfangreiche Materialien auch erstellt, die man nutzen kann, die auch verschiedene Bevölkerungsgruppen ansprechen, ich denke auch in verschiedenen Sprachen. Dann haben wir ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, deren Aufgabe es ist, die Bevölkerung über Gesundheitsgefahren und Impfstoffe aufzuklären. Ich würde auch sehr empfehlen, bei der Universität Erfurt mal zu gucken. Die haben diesen Cosmo-Monitor, diese Befragung, die die regelmäßig machen. Die veröffentlichen diese Ergebnisse und stellen auch unten immer in die Shownotes alle möglichen Links rein, die sehr interessant sind und die gut verständlich sind, weil die ja auch die Befragung der Bevölkerung machen zur Einstellung in der Pandemie. Und das sind handfeste und gut verständliche Sachen, die man gut übernehmen kann.
Welche weiteren Maßnahmen würden Sie empfehlen?
Ja, dann glaube ich, ist nochmal ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass die Kontakte möglichst zu reduzieren sind. Wir sind kurz vorm Winter, wir sind noch in der Pandemie, sie hat nicht aufgehört und klassischer Übertragungsweg des Virus ist tatsächlich über Kontakte. Das heißt, man sollte also gucken, dass man nicht zu viele Leute nicht in Großräume zusammenpackt, dass man guckt, dass man Abstand einhält und dass man natürlich auch weiterhin Masken benutzt. Die müssen auch zur Verfügung gestellt werden von Arbeitgeberseite für die Mitarbeitenden. Ja, und dann immer noch wissend, nicht zu denken, ist ja jetzt gut, ist alles vorbei, sondern ja, die Zahlen steigen. Wir hören von neuen Varianten, die auch immer auftauchen. So Viren verändern sich sehr gerne. Das heißt, man sollte sich grundsätzlich darauf einstellen, dass das Thema Pandemie bleiben wird und dass eben Infektionsschutz ein ganz wichtiges Thema ist mit all den Maßnahmen, die da schon ergriffen wurden.
Viele Unternehmen gehen momentan dazu über, wieder größere Veranstaltungen zu planen. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben?
Ja, man muss halt immer sich vor Augen halten, das Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und da, wo viele Menschen zusammenkommen, kann es eben auch zu einer Übertragung kommen. Daher ist es sinnvoll, wenn man schon nicht drumherum kommt, solche Veranstaltungen zu machen, die wirklich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, Abstand, Maske und so weiter zu planen. Ich persönlich halte es auch für sehr sinnvoll, die Zugangsregelungen, also 3G oder 2G, zu überlegen, inwieweit man das etablieren kann. Und so sehr ich das verstehe, den Drang, es geht mir nicht anders. Man möchte natürlich mit Menschen zusammenkommen, aber ich wäre da tendenziell eher etwas vorsichtiger, um einfach nicht dem Virus die Möglichkeit zu geben, von Mensch zu Mensch zu springen. Und tatsächlich wäre für mich nichts schlimmer, als zu überlegen, auf einer Veranstaltung, die ich organisiert habe, ist es zu einem Ausbruch gekommen. Deswegen wäre ich da immer vorsichtig. Da würde ich denken, lasst uns noch ein bisschen durchhalten, wenigstens über den Winter kommen. Nächstes Jahr sieht die Welt sicher deutlich besser aus. Wir machen große Fortschritte, aber ich bin da eher etwas zurückhaltend.
Sie sprachen gerade von großen Fortschritten. Mittlerweile sind gut 60% der Deutschen durchgeimpft. Es gibt aber noch viele Impfskeptiker und auch Gegner. Können Sie etwas zu den Impfstoffen sagen?
Also man muss, glaube ich, nochmal festhalten, die Impfstoffe, die es auf dem Markt gibt, die haben alle die normalen Zulassungsverfahren durchlaufen, wie alle anderen Impfstoffe auch. Es gibt ja die Befürchtung, dass man sagt, ach, das wurde jetzt durchgepeitscht und es musste so schnell gehen und deswegen hat man quasi ein paar Augen zugedrückt und ist das durchgedrückt worden. Da möchte ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass dem so nicht ist, sondern was man gemacht hat, ist, dass man die Zulassungsverfahren insgesamt beschleunigt hat, um Zeit zu gewinnen, sicherlich auch auf digitalem Wege. Früher hat sowas auch mal im Stapel gelegen, ja, bis es denn dann bearbeitet wurde. Das sind natürlich Sachen, an denen man jetzt doch deutlich effektiver rangegangen ist. Was die Impfstoffe selber angeht, kann ich insofern sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jeweils einen Impfstoff hatten, der so häufig weltweit verimpft wurde. Und wenn dieser Impfstoff besondere Schwierigkeiten hervorgerufen hätte, dann wäre das längst bekannt geworden, zumal ja auch eine sehr intensive Überwachung erfolgt. Der Impfstoff ist gut verträglich. Die Menschen reagieren unterschiedlich, das ist aber bei allen Impfstoffen so. Und wir haben bei allen Impfstoffen auch immer dieselbe Problematik. Das unterscheidet sich jetzt nicht von den SARS-CoV-2-Impfstoffen zu den Impfstoffen, die wir bei Kindern zum Beispiel nehmen. Und da haben wir ja auch sogar Kombinationen von verschiedenen Impfstoffen, mit denen wir quasi Säuglinge ja auch schon impfen und das auch sehr erfolgreich. Also ich kann nur dazu raten, lassen Sie bitte alle impfen. Das ist die einzige Chance, die wir im Moment haben, um aus der Pandemie rauszukommen.
Was können Arbeitgeber denn tun, um die Impfbereitschaft zu erhöhen?
Also ich halte es für ganz notwendig, dass wir die Impfbereitschaft nochmal nach oben bringen, weil wir wissen, wir brauchen eine Durchimpfungsrate in der Bevölkerung von ca. 85%. Da sind wir noch einen ganzen Schritt von entfernt. nach wie vor, es gibt keine vernünftige Therapie, es gibt keine Medikamente gegen die Erkrankung. Das ist ja das große Problem. Sonst würden wir ja die Impfung nicht so brauchen. Es gibt einiges, was im Erprobungsstadium ist, aber da ist auch noch nichts, was als Therapie zugelassen ist. Insofern, wenn wir unser Leben weiterführen wollen mit allen möglichen Kontakten, ist die einzige Chance, die wir haben, ist tatsächlich, dass alle die, die sich impfen lassen können, sich auch impfen lassen. Das können nicht alle. Und deswegen gibt es ja das Prinzip der Herdenimmunität. Das heißt eben, dass diejenigen, die geimpft sind, auch andere schützen, die nicht geimpft sind, weil sie nicht geimpft werden können. Das ist ja ein gutes Prinzip, was eine Solidargemeinschaft ja auch trägt und fördert. Deswegen glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig, dass wir wissen, alle müssen dazu beitragen, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und insofern ist natürlich der Appell auch nochmal an die Betriebe, an die Arbeitgeber, dieses Thema auch zu bewegen, vielleicht Infomaterial auszulegen oder auch die Leute konkret darauf anzusprechen, die einfachen Botschaften, Impfen schützt. Und Impfen nützt uns allen und hilft uns aus der Pandemie raus. Ich glaube, das ist was, was auch jeder übernehmen kann. Aber man kann ja auch überlegen, ob man im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zum Beispiel vielleicht sich jemand holt, der nochmal eine Aufklärung speziell zum Thema Impfen, SARS-CoV-2 macht und zu Hygienemaßnahmen. Und man sollte halt auch überlegen, wenn man viel Kontakte hat, ob man das irgendwie absichert, ob man also bestimmte Eingangsvoraussetzungen macht und wie man quasi auch die schützt, die schon geimpft sind. Die wollen ja auch nicht mit Ungeimpften stundenlang zusammensitzen. Also ich glaube, es ist gut, sich im Betrieb Gedanken dazu zu machen, wie gehen wir mit dem Thema um und was können wir platzieren in Richtung darauf, dass wir möglichst viele nochmal auf das Thema Impfen auch hinweisen.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man sich gut schützen kann, indem man zu viele Kontakte vermeidet. Empfehlen Sie vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, auf Homeoffice weiter bestehen zu lassen, wo immer es möglich ist?
Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich spreche nicht dafür, dass wir einen neuen Lockdown haben. Bei den Kontakten gehe ich davon aus, das ist ein Übertragungsfaktor für das Virus, wenn viele Leute zusammenkommen. Da geht es mir darum, das Bewusstsein zu schärfen. Deswegen glaube ich, auch für Betriebe ist es ganz wichtig zu überlegen, wir haben jetzt schon Erfahrung mit Homeoffice, wir haben das lange gemacht und ich halte es dafür sinnvoll, wo es möglich ist. Ich weiß auch, dass der Drang vieler Beschäftigter dahin geht, dass man sagt, oh, ich freue mich aber doch jetzt, wenn ich wieder ins Büro gehe und wenn ich die Menschen wieder treffen kann. Ja, verstehe ich, sehe ich auch so. Aber da, wo es möglich ist, sollte man zumindest jetzt, wenn wir in die Wintersaison reingehen, gucken, ist es nicht möglich, dass wir weiter Homeoffice aufrechterhalten.
Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund eigentlich die 3G-Regel? Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Geimpfte und Genesene vollkommen ungetestet auf Veranstaltungen gehen können oder in öffentliche Räume, Restaurants etc., kann trotzdem ein Virus übertragen werden, der nicht erkannt wurde, richtig?
Ja, dem ist so. Und ich glaube, mit dieser Unsicherheit muss man leben. Auch die 3G-Regel ist ja keine medizinische, wissenschaftliche Regel, sondern es ist ja politisch, gesellschaftlich eine Regelung getroffen worden, wie man das Zusammenleben gestalten will. Und da ist natürlich Unsicherheit dabei, aber ich glaube, 100%ige Sicherheit schaffen wir sowieso nicht. Und dann muss man sich weiter überlegen, dass wir in der Pandemiebekämpfung ja dieses Modell des Schweizer Käses haben mit verschiedenen Löchern, die hintereinander geschaltet sind. Und deswegen macht es eben Sinn, Hygiene, Abstand, Testen, Impfen, dass man alle diese Maßnahmen einhält. Und erst wenn man es hintereinander reiht, hat man eine höhere Sicherheit. Jede Maßnahme alleine ist nicht 100%ig sicher, das muss man wissen.
Zwischenzeitlich ist der Inzidenzwert als alleiniges Maß aller Dinge in die Kritik geraten. Wie sehen Sie das?
Der Inzidenzwert ist auch kein medizinischer oder wissenschaftlicher Wert, sondern der wurde im letzten Jahr als Maßstab sozusagen gewählt. Nachdem ich anfangs dem auch eher kritisch gegenüber eingestellt war, habe ich aber in den letzten Monaten eigentlich verstanden, dass es sinnvoll ist, dass man irgendeine Linie hat, an der man sich orientiert. Und dafür waren die Inzidenzen ja gut. Insofern bedauere ich es sehr, dass jetzt diese Diskussionen auch stattfinden. Bringt die Inzidenz das noch oder nicht? Denn ich glaube nach wie vor, dass sie als Indikator sehr, sehr gut ist. Man kombiniert das ja jetzt mit der Zahl der Krankenhausaufnahmen und der Krankenhausbetten auf Intensiv. Ist sicherlich eine Möglichkeit, Allerdings, ich würde immer wieder oder ich gucke auch jeden Tag auf die Inzidenzzahlen, weil ich finde, dass das eine gute Anzeige wert ist. Inwieweit man die einzelnen Maßnahmen daran koppelt, das ist ja die Diskussion, die gerade stattfindet. Wenn man aber nur nach hinten guckt und wenn man sich nur die Krankenhausbetten anguckt oder etwa die Intensivbetten, dann ist man ja am Ende der Kette. So, und ich weiß, dass das ja 2 bis 3 Wochen dauert, bis jemand, der positiv getestet ist, unter Umständen auf der Intensivstation liegt. Und wenn ich von hinten sozusagen den Indikator wähle und sage, ab dann ist erst rot, dann drohe ich ja von der Welle überrollt zu werden. Das sehe ich so ein klein bisschen problematisch.
Wie bewerten Sie die mittlerweile wieder überall zu beobachtende Reiselust, ob nun beruflich oder privat?
Ja, die Reiselust, klar, mich packt das auch. Ich finde es auch schön, in Urlaub zu fahren, wie alle anderen auch. Ich glaube, wichtig ist, dass wir klar wissen, was passiert, wenn wir zurückkommen, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Ich persönlich würde jetzt nicht in ein Gebiet reisen, was hohe Inzidenzen hat. Zugegebenermaßen ändert sich das ja. Das ist ja das Gute, dass es auch überwacht wird und dass die Gebiete ja auch immer gelistet werden, man also genau gucken kann. Wobei das sich ja heutzutage so schnell ändert, man ist gerade quasi unterwegs, da kann einem schon passieren, dass das Land Hochrisikogebiet wird. Das ist etwas schwierig, deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass wir einheitliche Einreiseregelungen und Quarantäneregelungen haben, weil das, glaube ich, ist das Schwierigste nachzuvollziehen. Und schwierig ist natürlich auch, ja, alle die nicht über offizielle Wege wie Flugzeug oder Bahn unterwegs sind, wo man im Prinzip noch die Möglichkeit hat, das zu erfassen, die sich privat aufmachen mit eigenen Fahrzeugen. Da kann man tatsächlich, glaube ich, auch nur an die Vernunft appellieren, muss das sehr kritisch anschauen, ob da nochmal ein Rebound-Effekt sozusagen kommt, dass wir nochmal eine Zunahme haben, auch von bestimmten Virusvarianten. Aber was wäre die Alternative? Da müsste man wieder sagen, man verbietet das Reisen, das will man auch nicht. Bei Dienstreisen würde ich sagen, das kann man nochmal auf den Prüfstand stellen. Muss man tatsächlich die Reise machen? Wir haben heute viele andere Möglichkeiten. Es gibt wunderbar Chance, auch über digitale Wege die eine oder andere Dienstreise sich vielleicht zu überlegen, ob man sie macht. Da würde ich tatsächlich zu Kreativität raten.
Sie hörten den neuen Podcast des VFF. Besuchen Sie uns auch unter www.vff-online.de oder in den sozialen Netzwerken LinkedIn und Xing. Wir freuen uns auf Sie.